Zeichen.
Präsentiert von DRS1 und dem Diogenes Verlag.
Die Astrid Rosenfeld ist ein Phänomen. Noch nie hat sie einen längeren Text geschrieben, noch nie hat sie etwas rausgegeben. Und plötzlich schreibt sie einen knapp 400-seitigen Roman, findet einen Verlag und ist über Nacht ein Literaturstar. Und das mit gerade mal 34 Jahren. Adams Erbe heisst der Roman und der Verlag, wo sie gefunden hat, ist der Zürcher Diogenes Verlag. Der Diogenes Verlag macht schon seit längerer Zeit zusammen mit uns, mit DRS1 und dem Neumärztheater eine Lesereihe, wo wir eben Autorinnen und Autoren vorstellen. Und am letzten Sonntag ist Astrid Rosenfeld dran. Moderiert hat die Lesung der Michael Lüsi. Er hat dort auch mit der Astrid Rosenfeld ein längeres Gespräch geführt. Michael Lüsi, mag mich aber erinnern, letzten Sonntag war ziemlich warm. Sind da überhaupt Leute gekommen ins Neumärztheater auf Zürich?
Doch, es war erstaunlich voll. Das Theater war praktisch ausverkauft und die Leute waren auch sehr aufmerksam. Und man war gespannt auf das Gespräch und man wollte wissen, wer das ist, die junge Erfolgsautorin.
Dann lassen wir doch gerade mal kurz rein, in Anfang von dem Gespräch, um was ist es am Anfang gegangen?
Um Astrid Rosenfeld selber als Schriftstellerin, als Debütantin. Und das erste wollte ich von ihr wissen, warum sie überhaupt hat angefangen zu schreiben.
Es gab die Geschichte und die wollte ich nicht vorbeiziehen lassen. Und dann habe ich mich entschieden, sie aufzuschreiben. Und wenn man fertig ist, dann hofft man natürlich, dass man einen Verlag findet. Und rechnen wirklich tut man damit nicht und ist umso erfreuter, wenn es klappt.
Jetzt liegt dieses Buch vor uns, das Sie geschrieben haben, auf dem Tisch. Was war das für ein Gefühl, als Sie dieses fertige Buch zum ersten Mal in Hände gehalten haben?
Ich habe mich total gefreut, aber es ist auch ein bisschen surreal. Also man liest seinen Namen, man hält das in den Händen und das hat was ganz Unwirkliches.
Was meinen Sie damit?
Es fühlt sich unwirklich. Also man bringt sich und den Namen da drauf irgendwie nicht zusammen. So.
Was musste denn alles passieren, bis Sie Schriftstellerin geworden sind? Ich meine, was haben Sie bisher gemacht? Sie sind ja nicht als Schriftstellerin auf die Welt gekommen.
Nee. Ich bin auf die Welt gekommen und dann nach dem Abitur bin ich für 2 Jahre nach Kalifornien gegangen. Dort ein Volontariat am Theater gemacht. Zuerst, nachher habe ich einfach nur gelebt und nichts gemacht. Und der Kindheitstraum war immer, Schauspielerin zu werden. Deshalb bin ich nach Amerika nach Berlin gegangen, dort auf eine Schauspielschule und habe eigentlich mit jedem Tag gemerkt, dass der Kindheitstraum schon lange überholt ist und dass ich nicht auf einer Bühne stehen möchte und dass das nicht meine Welt ist. Dann war ich Anfang 20, hatte außer dem Abitur keine weitere Ausbildung und nichts gelernt. Und dann landet man irgendwie beim Film. Und da habe ich dann als Casterin hauptsächlich gearbeitet. Ich habe das nie als meinen Beruf wirklich gesehen. Es war immer so, wie andere Leute Kellnern gehen, caste ich halt Filme.
Also Casting heißt, Sie haben Leute ausgewählt, die dann
Schauspieler ausgewählt,
die Filme
genau.
spielen.
Genau. Ich hatte das Glück, dass die Filme, die ich gemacht habe, sehr, sehr interessante Filme waren und auch viel mit Laiendarstellern gearbeitet wurde. Also das heißt, es kamen nicht nur Schauspieler zu mir, sondern ich konnte echte Menschen suchen gehen, was teilweise sehr interessant war und mich zu ungewöhnlichen Orten und zu ungewöhnlichen Menschen gebracht hat.
Was hat Sie denn so gestört an der Schauspielerei, dass Sie diesen Traumberuf geschmissen haben?
Mein Talent war mäßig, muss man auch ehrlich zu sich sein. Und ich weiß nicht, das war nicht meins. Man hat irgendwie gespürt, das ist irgendwie verkehrt und man wird es nicht weit bringen. Und die Aufregung, die Nervosität auch, es war es einfach nicht. Also.
Und dann haben Sie angefangen zu schreiben. War das der Gedanke dahinter, das könnte mein neuer Beruf sein? Oder war das erstmal einfach, wie Sie gesagt haben, die Geschichte nicht vorbeigehen lassen, einfach mal schreiben, gucken, was passiert?
Ich habe geschrieben und es hat mir unendliche Freude gemacht. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres im Leben, als wenn man was findet, was einen wirklich einfach, so platt das klingt, Spaß macht. Aber man kennt die ganzen Geschichten, wie viele Romane geschrieben werden, niemals verlegt werden. Und deshalb weiß man weiß ja nie, ob irgendwas klappt. Ich kann das ja jetzt auch noch nicht absehen, ob das für immer so sein darf, dass meine Geschichten publiziert werden. Aber während ich geschrieben habe, da habe ich mir natürlich gedacht, wenn ich das mein Leben lang machen darf, dann Dankeschön.
Das Ritter Rosenfeld im Gespräch, letzten Sonntag im Neumärztheater in Zürich. Michael Lüsi, was ist sie für ein Mensch?
Sie ist eine sehr zurückhaltende Person. Sie ist sehr sympathisch, weil sie macht wirklich kein Primborium um ihre Person oder um ihren Erfolg. Und der Erfolg ist wirklich gross im Moment. Andererseits ist es auch nicht ganz einfach, ein längeres Gespräch mit ihr zu führen, weil sie nämlich sehr, sehr ungern in der Öffentlichkeit über sich selber redet. Am Schluss habe ich dann den Eindruck gehabt, dass Astrid Rosenfeld wird die über ihren Roman, also über die Geschichte, die sie erzählt, wahrgenommen werden, und weniger über ihre Person und dann nicht über Gedanken, die jetzt hinter dieser Geschichte stecken.
Also, dann steigen wir doch jetzt auch in die Geschichte ein. Um was geht es bei dieser Geschichte?
Adams Erbe besteht aus zwei Geschichten eigentlich. In beiden geht es je um einen jungen Mann. Beide jungen Männer sind jüdisch, beide leben in Berlin. Der eine, der Edward, der lebt heute. Verfolgt wird seine Geschichte so zwischen den 1970, also seit späten 70er Jahren und 2004. Das ist die Zeit von seiner Kindheit, von seiner Jugend bis zum Erwachsenwerden. Und der andere junge Mann, das ist der Adam. Das ist der Grossonkel von Edward und der lebt jetzt in der Zeit vom Nationalsozialismus. Beide haben im Verlauf der Geschichte eine Begegnung mit jener jungen Frau und die Begegnung ist eher flüchtig, aber in beiden Fällen sind sie entscheidend, die Begegnung für alles, was nachher dann noch kommt. Und anfangen tut der Roman mit der Geschichte vom Jüngeren, von den beiden, vom Edward.
Also, dann lassen wir jetzt in eine Passage rein aus dem Anfang von Adams Erbe. Es liest Astrid Rosenfeld selber.
An einem sonnigen Nachmittag im März presste Magda mich heraus und benannte mich nach einem der Protagonisten ihres Lieblingsromans von Jane Austen, Edward. An diesem Frühlingstag sah ich aus wie alle anderen Babys, aber mit jedem Jahr wuchs die Ähnlichkeit. Adams Augen, Adams Mund, Adams Nase. Am liebsten spielte ich im Wohnzimmer vor dem Ofen. Er war weiß mit Schnörkeln, und oben saßen drei fette Putten, die sich mild lächelnd an den Händen hielten. Neben dem Ofen stand eine Kiste voller Autos. Ich liebte meine Autos, ich hielt mich für einen Spezialisten und wollte später irgendwas mit Autos machen, wie wohl fast jeder sechsjährige Junge. Ich war wahrlich kein originelles Kind. Und als gerade der goldene Jaguar, das Juwel meiner Sammlung, den weißen Mustang rammte, hörte ich meinen Großvater schluchzen. Er saß hinter mir auf dem Boden. Schon das verwirrte mich, denn normalerweise saß mein Opa Moses auf dem Sofa oder auf einem Stuhl, aber doch nicht auf dem Parkett. Und dann die Tränen in seinen Augen. Ich legte meine Arme um ihn, aber er drückte mich sanft weg und streichelte mir zitternd über den Kopf. Adam, sagte er. Opa? Er stöhnte oder seufzte. Vor vielen Jahren hat hier schon mal ein Junge gesessen, der sah aus wie du. Er hatte keine Autos, sondern Zinnsoldaten. Er hieß Adam und war mein kleiner Bruder. Wo ist er? Moses antwortete nicht. Wo sind seine Soldaten? Soldaten sterben früh. Er wischte sich mit der Hand übers Gesicht. Edward, lass uns zu dem einzigen Gott beten, dass du nur Adams Äußeres geerbt hast und nicht seinen Charakter. Opa betete ständig zu dem einzigen Gott, besuchte regelmäßig die Synagoge in der Pestalozzi-Straße und bestand auf koscherem Essen. Oma und Mama beteten fast nie, gingen nur selten in die Synagoge und aßen, worauf sie Lust hatten. Wir hockten auf dem Boden. Opas hebräische Gebete klangen wie das Meckern einer Ziege. Er steigert sich dann irgendwas rein, dachte ich, als wieder Tränen über seine Wangen liefen. Endlich kam meine Mutter nach Hause und setzte der Szene ein Ende. »Papa, was macht ihr da?« »Wir beten wegen Adam«, antwortete ich, weil Opa noch immer wie in Trance zu seinem einzigen Gott sprach. Meine Mutter seufzte, nahm Opa am Arm und zog ihn hoch. »Papa, komm!« Er ließ sich bereitwillig abführen. Der Mustang überschlug sich. Ich warf ihn zurück in die Kiste und zog einen Land Rover heraus, der jetzt den goldenen Jaguar herausfordern sollte. Natürlich hatte er keine Chance, denn ich würde den Jaguar niemals verlieren lassen.
Das ein erster Ausschnitt aus dem Roman Adams Erbe von Astrid Rosenfeld. Was ist denn das für eine Geschichte mit dem Adam? Wieso hat er so einen schlechten Ruf?
Also von dem Adam wird behauptet, und das ist jetzt eine 60 Jahre alte Familiengeschichte, da wird behauptet, er habe in der Zeit von der Judenverfolgung, in der Nazizeit, aus Eigennutz das ganze Vermögen von seiner Familie, wo bestimmt gewesen ist, dass die alle können nach England fliehen, dass er das Vermögen abzweigen hat und für sich selber gebraucht hat und dort damit verschwunden ist. Und das hat dann auch bedeutet, dass die anderen Mitglieder von der Familie nicht mehr haben können flüchten und dass ein Teil davon ums Leben gekommen ist. Das ist eine Behauptung, die innerhalb von dieser Familie 60 Jahre lang präsent ist, aber im Roman am Schluss wird dann die Behauptung widerlegt oder sie entpuppt sich als ganz anders.
Gehen wir zurück zu der Geschichte, oder eben, wir haben es am Anfang gesagt, zu den beiden Geschichten. Wie verbinden sich denn die beiden Geschichten in diesem Buch?
Der Edward, also der Jüngere, der findet auf dem Estrich ein Heft mit den Aufzeichnungen, mit den Lebenserinnerungen vom Adam, also vom Älteren drin. Und die Erinnerungen, die er dort findet, die beschreiben das Leben von dem jungen Mann, der als Jude in der Nazizeit gelebt hat und versucht hat, Thomas zu überleben. Und dort passiert dann auch die eigentliche Geschichte vom Roman.
Wenn wir auch aus dem Teil einen kurzen Ausschnitt hören, was nehmen wir für einen Ausschnitt?
Es ist der Moment, wo der Adam die Anna kennenlernt, eine junge Frau. Es ist eine flüchtige Begegnung, wie gesagt, die dann später ganz wichtig wird. Wir sind in Berlin im Jahr 1938 und der Adam ist mit anderen Leuten an einem Treffen von Zionisten.
Etwa 20 Leute befanden sich in einem spärlich beleuchteten Zimmer. Sie standen oder saßen in kleinen Grüppchen beisammen und diskutierten. Sie alle teilten einen Traum. Den Traum von einer Heimat, den Traum von einem eigenen Staat. Die Ernsthaftigkeit, mit der gesprochen wurde, mit der Nachrichten von Freunden, die bereits in Palästina waren, ausgetauscht wurde, ermüdete mich. Es war, als lauschte man sehr langen Berichten in einer Sprache, die man nicht verstehen konnte. Ich stand am Fenster neben Moses. Er redete mit Ben und zwei anderen, deren Namen ich vergessen habe. Wie verlockend sah doch an diesem Abend meine Stadt aus, die sich unten vor dem Fenster erstreckte, groß und weit. Das Gegenteil dieser deprimierenden Veranstaltung. Ich starrte auf die glitzernden Straßen und die Stimmen im Zimmer verschmolzen ineinander, waren nur noch Klang. Ben, ich gehe jetzt nach Hause. Diese Worte holten mich zurück. Vielleicht, weil das endlich ein Satz war, den auch ich verstand. Sie wollte nach Hause. Und ich war mir sofort sicher, dass sie nicht Palästina meinte, sondern ein Zuhause irgendwo da unten in meiner Stadt. Anna, warte doch noch ein bisschen, dann begleite ich dich. Es ist schon dunkel. Ich will nicht, dass du alleine durch die Gegend läufst. Ich kann dich nach Hause bringen, sagte ich zu Anna, weil ich mich danach sehnte, dieses Zimmer zu verlassen und weil ich noch nie so traurige Augen gesehen hatte. Nach einigem Hin und Her bekam ich schließlich die Erlaubnis, sie zu begleiten. Dann komm, sagte Anna mit einem spöttischen Lächeln. Auf der Straße hatte ich Mühe, mit ihr Schritt zu halten, aber ich schob mein Fahrrad neben ihr her, weil ihre Augen, als sie mich ansahen, etwas in mir berührt haben. Eine Berührung, die aus Schreibern Poeten und aus Klavierstimmern Komponisten machen kann, die jedes Weil in eine lächerliche Phrase verwandelt. Wie alt bist du eigentlich? Der Spott wollte nicht von ihren Lippen weichen. 18. Du siehst aus wie höchstens 15. Und wie alt bist du? Endlich hatte ich sie eingeholt. 18. Dann sind wir gleich alt. Anna lachte, ganz ohne Hohn, und hinter der schwimmenden Traurigkeit ihrer Augen lag eine ganze Welt. Ihr Mund, als er mich anlachte, hat etwas in mir berührt. Eine Berührung, die aus Narren Helden und aus Helden Narren machen kann. Ist Ben dein Freund? Warum willst du das wissen? Nur so. Ich wüsste nicht, was dich das angehen sollte. Ich kenne dich überhaupt nicht. Und dann beschleunigte sie ihren Schritt. Anna hatte es eilig, an ihr Ziel zu gelangen, während ich hoffte, dass wir niemals ankommen würden. Hier wohne ich. Das kam so plötzlich, dass ich fast über mein Fahrrad gefallen wäre. Wir hielten vor der Tür. Und dein Gesicht, Anna, war wie ein Bild, das ich schon immer kannte und das auf einmal seinen Rahmen verlassen hatte und nun unheimlich lebendig vor mir stand. Gute Nacht und danke, Adam. Aber bevor sie durch die Tür schlüpfen konnte, hielt ich sie fest. Tut mir leid, dass ich gefragt habe, ob ich wünschte, ich würde dich kennen. Gute Nacht. Und ganz behutsam löste Anna meine Finger von ihrem Arm.
Das also ein zweiter Ausschnitt aus Adams Erbe von der Astrid Rosenfeld. Was ich mir vorher überlegt habe, ist es eigentlich oder vielleicht ja ihre Familiengeschichte?
Nein, das habe ich auch gedacht, wegen ihrem Namen, aber das stimmt nicht. Sie ist nicht aus einer jüdischen Familie, sie ist auch nicht Jüdin. Und es ist alles eine frei erfundene Geschichte.
Wie kommt sie denn dazu, sich als junge Frau mit dem Thema auseinanderzusetzen?
Sie hat gesagt, sie habe sich einfach die ganze Zeit schon in ihrer Teenagerzeit dafür interessiert. Sie hat in dieser Zeit alles gelesen, was sie darüber auftreiben können, was sie gefunden hat. Aber man muss dazu sagen, es ist in erster Linie nicht ein Buch über die Holocaust-Zeit. Es spielt zwar dann, aber es ist in erster Linie einfach mal eine Liebesgeschichte und eine Geschichte über zwei ganz entscheidende Begegnungen. Und über das haben wir dann auch geredet letzten Sonntag im Neumarkt-Theater. Zum Beispiel auch über solche Begegnungen, über die wir im Text jetzt vorher gehört haben. Und so haben wir dann als nächsten Teil vom Gespräch eingeleitet.
Ja, das ist was, an was ich tief und fest glaube, dass man ab und zu einen Menschen trifft und der sagt etwas oder tut etwas und plötzlich ändert sich der Blickwinkel und Dinge verschieben sich. Und das kann auch was sein, was für einen anderen total banal daherkommt, aber an sowas glaube ich, ganz fest.
Also diese Begegnungen sind im Prinzip, so wie ich das Buch verstanden habe, das Zentrum ihrer Geschichte.
Ja.
Dann ist es nicht unbedingt eine Geschichte über das Dritte Reich, sondern es sind vor allem zwei entscheidende Liebesgeschichten, die Sie geschrieben haben.
Ja, ja. Also es ist, das ist halt der Schauplatz letztendlich, der Zweite Weltkrieg. Und es ist einfach eine so extreme Zeit, die halt eine extreme Haltung den einem Protagonisten abfordert, ja.
Gibt es eine Art Kerngedanke, irgendetwas, von dem Sie sagen, mit diesem Buch wollte ich eigentlich das und das rüberbringen?
Also es gibt so mehrere Kerngedanken. Einer war einfach, dass jemand etwas ganz Konkretes vererbt bekommt, nämlich das Gesicht von jemand anders, dass dieses Gesicht nicht verschwindet. Und alle drumherum werden dann an diese verschwundene Person oder die Person, die es nicht mehr gibt, die nicht mehr lebt, erinnert. Das war ein Gedanke, den ich mochte und natürlich, dass man etwas festhalten möchte, dass man hofft, dass es nicht einfach verschwindet. Was mich interessiert, ist irgendwie, was bleibt? Geht alles verschwunden oder bleibt irgendwas? Ist Vergangenheit einfach Vergangenheit und jetzt nicht nur dieser Krieg oder der Nationalsozialismus, sondern überhaupt? Oder gibt es irgendwas, was bleibt?
Ist das der Grund, warum Sie eigentlich zwei Geschichten erzählen?
Ja, schon. Und wenn man über die Vergangenheit schreibt, sucht man, glaube ich, automatisch irgendwie den Bezug zur Gegenwart. Also es hat ja auch immer irgendwie doch mit einem selbst auch irgendwas zu tun. Irgendwas war vor mir, irgendwas kommt nach mir und irgendwo dazwischen bin ich. Meine Großeltern, meine Oma lebt noch, die zu dieser Zeit gelebt hat, hat meinen Vater geprägt, mein Vater hat mich geprägt. Also irgendwas wird weitergegeben.
Wie wichtig ist Humor für Sie?
Sehr wichtig und ich glaube irgendwie, je tragischer oder je trauriger das ist, was man erzählt, desto sehr muss man jetzt keine Slapstick oder sowas, aber diesen Moment, wo man auch erlöst wird durch ein Lachen, damit man das überhaupt lesen möchte, wirklich lesen möchte und nicht sagt, ich kann ich nicht, Entschuldigung. Und ich finde halt, oft liegt, also das ist halt eher das Groteske, was die Komik dann ausmacht.
Astrid Rosenfeld über ihr Buch «Adams Erbe». Wir haben vorhin gehört, Michael Lüsier, das sei eine eher Liebesgeschichte, also eine Geschichte über das Dritte Reich. Wie geht es jetzt weiter mit dieser Liebesgeschichte? Wie geht es weiter zwischen dem Adam und der Anna?
Also es bleibt bei wenigen kurzen Begegnungen, aber dem Adam ist klar, dass er mit der Anna seine grosse Liebe kennengelernt hat. Doch eines Tages verschwindet sie. Sie ist offenbar verschleppt worden, und zwar in der Nacht vom 9. November 1938, das ist die sogenannte Kristallnacht. Und dann geht sie den Adam suchen. Zwar im besetzten Polen, hat eine Spur da drinnen, und das als Jude unter falschem Namen, mitten unter SS-Leuten, und findet tut er sie dann letztlich im Warschauer Ghetto. Und jetzt geht es darum, wie er sie dort rausholen kann, und da hilft ihm dann der polnische Widerstand. Und das ist ein Moment, den ich möchte zeigen noch in der Lesung, der Moment, wo der Adam erfährt, wie er sie rausholen kann. Wir sind in einem Versteck und wir treffen Leute vom polnischen Widerstand.
»Ah, ihr seid gekommen«, sagte ein Mann, Anfang 40, mit einem kugelrunden Kopf und nervösen Augenlidern. Wir traten ein. Zwei unerwartete Zimmer. Möbliert. Der Boden war mit Teppichen ausgelegt und auch an den Wänden hingen Teppiche. Der Mann schloss die Tür hinter uns. Er bückte sich, griff nach einer durchsichtigen Schnur und zog daran. Draußen bewegte sich etwas. Ein gedämpftes Rums war zu hören. Stroh, erklärte er, als er meine Verwirrung bemerkte, tarnt den Eingang. Ich nickte, als ob mir nun alles klar wäre. Dabei war die Sache mit der Schnur das Einzige, was ich mir auch hätte denken können. Aber wo war ich und was sollte ich hier? Der Mann hieß Abraham. Sein Deutsch hatte eine leicht österreichische Färbung, die seinen Worten etwas Süßliches verlieh. Jiddische Klänge mischten sich hinein. Er lächelte. »Shane, Shane, Adam, kommen wir zum Geschäft. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen.« Meine Wimpern begannen genauso hektisch zu flattern wie die seinen. Aber ein Blick zu Thaddäus beruhigte mich. Es hatte wohl alles seine Richtigkeit. Abrahams Mutter, die er liebevoll meine hübsche Mami nannte, befand sich ebenfalls im Warschauer Ghetto. Er hatte sich bemüht, sie herauszubekommen, aber zweierlei hatte das verunmöglicht. Erstens, es war ihm bisher nicht gelungen, ein sicheres Versteck für seine Mami zu finden. Sie ist, wie soll ich sagen, ein semitisches Nilpferd, nicht zu übersehen, groß und schrecklich jüdisch. Mit sowas tun sich die Leute schwer, aber zur Not würde ich sie hier einquartieren, würde ich sie unter meinem Bett verstecken. Der zweite und entscheidende Grund war die strikte Weigerung der Nilpferdfrau, sich überhaupt zu verstecken. Mami sagt, Gott prüft sie. Ich habe gesagt, Mami, es ist nicht Gott, es sind die Deutschen. Alles habe ich versucht, alles, aber sie will nicht, sie will einfach nicht. Prüfung. Haben Sie sowas schon gehört, Adam? Aber was hat das mit meiner Anna zu tun? Abrahams Stimme verlor schlagartig all ihre säuseligen Charme. Thaddäus hat mir an das Bild gezeigt. Eine junge Frau, schmal, nicht zu auffällig. Ich kann ihr ein Versteck organisieren. Ich habe auch jemanden, der sie sicher aus dem Ghetto schaffen kann. Und ewig wird dieser Krieg nicht dauern. Er sprach nicht weiter. Thaddäus fuhr sich angestrengt durch die Haare und Janusz zupfte an einem Bündel Stroh, das unter seinem linken Schuh klebte. Und was wollen Sie dafür? Fragte ich, als ich verstanden hatte, dass Abraham genau darauf gewartet hatte. Sie werden für Anna ins Warschauer Ghetto gehen und auf meine Mami aufpassen. Sie werden bei ihr bleiben, egal was geschieht. Stille. Das ist der Handel. Annas Freiheit gegen ihre.
Wir haben einen Ausschnitt gehört aus dem Roman Adams Erbe von Astrid Rosenfeld. Ganz am Anfang von dieser Sendung haben wir gesagt, Bestsellerliste schon in verschiedene andere Sprachen übersetzt worden. Sie sei der neue Star am Bücherhimmel. Michael Lüsi, wie gefällt Ihnen persönlich der Roman?
Ich finde ihn sehr gut. Das ist eine sehr starke Geschichte. Und jetzt gerade der Ausschnitt, den wir vorher gehört haben, der zeigt ja, dass es eben nicht nur eine einfache Liebesgeschichte ist, sondern dass es da um ganz eine existenzielle Geschichte geht. Ich finde ihn auch sehr gut geschrieben. Da ist nichts zu viel, nichts ist geschwätzig. Es ist auch keine falsche Betroffenheit dem Thema gegenüber. Bleibt nüchtern und ist auch über weite Strecke humorvoll, trotz dem Thema. Und letzter kann man sagen, er liest sich auch sehr gut. Ich habe mir eine Woche Zeit genommen, um den zu lesen. Und ich muss sagen, ich bin am ersten Tag bereits fertig gewesen. Es hat mich so reingenommen. Ich habe das einfach an einem Stück durchgelesen. Es sind doch immerhin 400 Seiten knapp.
Ein grosser Erfolg also für Astrid Rosenfeld, die mit 34 ihren ersten Roman vorleiht. Gibt es noch einen zweiten?
Das habe ich sehr gefragt am letzten Sonntag und was sie gesagt hat, das hören wir jetzt noch.
Ich schreibe weiter und ich hoffe, dass Diogenes das nächste auch gefallen wird und dass ich bei dem bleiben kann.
Sie sind also an was dran.
Genau, ja. Und jetzt fehlt immer so ein bisschen die Zeit gerade, weil ich gerade umher auf Lesereise, nennt man das genau, auf Lesereise bin. Ja. Aber es ist in der Mache und ja.
Können Sie schon ein bisschen verraten, welche Richtung das geht?
Ich kann nur sagen, dass es nicht in der Zeit des Zweiten Weltkrieges spielt.
Ist es mehr Stress, ist es mehr Druck jetzt, wo Sie einen Erfolg hingelegt haben, wenn Sie jetzt vor einer weißen Seite Papier sitzen, oder ist das für Sie nicht anders geworden?
Es ist eigentlich nicht anders geworden. Natürlich macht es mit einem was. Das letzte Mal war das, niemand hat darauf, also ich wusste nicht, wird es jemand lesen danach, also jemand, der das drucken kann. Jetzt weiß ich, es gibt Leute, die werden es lesen. Und es hat fast eher was Beruhigendes.
Astrid Rosenfeld, letzten Sonntag im Neumärztheater Zürich. Adams Erbe heisst ihr Erstlingsroman und jetzt haben Sie die Gelegenheit, so einen Roman zu gewinnen. Wir verlosen nämlich 10 Exemplare von Adams Erbe. und Sie können ein Roman, ein Exemplar gewinnen, wenn Sie folgende Frage richtig können beantworten können. Welchen Beruf hat Astrid Rosenfeld, die Autorin von Adam Serbe, aufgegeben? Sie hat einen Beruf, den Beruf ursprünglich einmal wollen anfangen lernen, hat dann aber wieder aufgegeben. Welchen Beruf hat Astrid Rosenfeld, die Autorin von Adams Erbe, aufgegeben? Das ist die Frage. Die richtige Antwort schicken Sie mit einer Postkarte an Schweizer Radio und Fernsehen. Stichwort Literatur, Postfach in 8042 Zürich. Schweizer Radio und Fernsehen, Stichwort Literatur in Postfach 8042 Zürich. Oder es geht auch noch viel schneller. Sie können uns per Mail die richtige Antwort schicken und gehen Sie für das auf drs1.ch und dort sehen Sie dann sofort auf unserer Seite, wo Sie das Mail können abschicken können. Gehen Sie auf die Startseite unter dem Titel Adams Erbe. Ein bemerkenswerter Erstling. Darauf ist die Frage nochmal ganz klar gestellt. drs1.ch. Danke vielmals für die Vorstellung von dem Buch, Michael Lusier.